الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بجشوفته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Damals, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Mekka angefangen hat, seine Botschaft zu verkünden, da hat am Anfang die Mehrheit der Bevölkerung seine Botschaft abgelehnt. Aber in ihrer Ablehnung waren die Menschen damals nicht alle gleich. Von den Menschen, die die Botschaft abgelehnt haben, sie waren nicht alle gleich. Man kann sagen, du kannst vier Typen damals unterscheiden. Es gab welche, die haben ihn abgelehnt. Sie hatten aber einen edlen Charakter und sie waren freundlich gegenüber dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seiner Botschaft. Bestes Beispiel dafür ist sein Onkel Abu Talib. Er hat den Islam nicht angenommen, aber er hatte einen guten Charakter, er war sehr edel von seinen Charaktereigenschaften und er hat sogar den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam unterstützt. Er war ihm freundlich gesonnen. Dann gab es welche, sie hatten einen edlen Charakter, aber sie waren dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seiner Botschaft feindlich gesonnen. Eigentlich vom Charakter her, sie hatten schöne Charaktereigenschaften, aber trotzdem haben sie ihn zum Feind genommen. Ein Beispiel dafür ist Abu Jahl. Abu Jahl selber wird sogar im Koran beschrieben als jemand, wenn er nur diese Botschaft akzeptiert hätte, er hätte Potenzial gehabt. Allah sagt über ihn in Surah Al-Alaq: Ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa. Was denkst du, wenn er, und das ist bezogen auf Abu Jahl, wenn er nur dieser Rechtleitung folgen würde? Wäre er gefolgt mit all seinen Charaktereigenschaften, er wäre ein sehr guter Muslim geworden. Und tatsächlich hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch Dua gemacht, dass Allah den Islam hilft durch einer von zwei Umars. Der eine ist Umar ibn al-Khattab, der später auch Muslim geworden ist und dem Islam geholfen hat. Und der zweite war er. Amr war eigentlich der Name von Abu Jahl. Er hat nicht den Islam angenommen, er war ihm feindlich gesonnen, aber er hatte von seinem Charakter einige sehr schöne Eigenschaften. Dann gab es welche, die hatten einen sehr üblen Charakter. Sehr hinterlistige Menschen. Aber sie hatten kein direktes persönliches Problem mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die waren von ihrer Natur einfach verdorben. Aber eigentlich die Sache mit dem Propheten und Islam, ach Leute, lasst mich einfach in Ruhe damit. Gab es auch damals Menschen. Einer von denen ist Utba ibn Rabi'a. Er war bekannt dafür, dass er debattieren konnte. Aber sein Charakter war sehr übel. Aber er war nicht einer der Anführer, die jetzt irgendeine Vendetta gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geführt haben. Und dann gab es welche, die sehr hinterlistig waren, ein sehr übler Charakter. Und sie waren dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seiner Botschaft extremst feindlich gesonnen. Die übelste Form von Gegnern, die man sich vorstellen kann. Und einer von denen, das ist das Musterbeispiel eigentlich, wenn man ihn so beschreibt oder wenn man diese Eigenschaften hört, denkt man sofort an ihn, das ist tatsächlich sein Onkel Abu Lahab. Abu Lahab war von seinem Charakter einer der übelsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Sehr übel, nach dem Standard von allen Menschen. Und gleichzeitig dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam extremst feindlich gegenüber gesonnen. Abu Lahab war tatsächlich sein Spitzname, könnte man sagen. Lahab bedeutet so viel wie eine lodernde Flamme. Das ist ein Feuer, was so flackert. Und tatsächlich hat man ihm das gegeben aufgrund seiner schönen Gestalt. Er hatte damals so, wenn man Lahab hört, wenn man diesen Ausdruck von einer lodernden Flamme, dann dachte man so, man ist in der Wüste unterwegs, nachts, und man sieht so auf einem Hügel ein Feuer, was so flackert. Das sieht sehr, sehr schön aus für die Araber. Und eigentlich war Lahab deswegen etwas Schönes für sie, so ein flackerndes Feuer. Und deswegen hat man ihm diesen Namen gegeben, weil er sehr, sehr schön war. Er war nicht so klassisch arabisch, er war so ein bisschen rötlich auch gefärbt. Und für die Araber damals war das anziehend. Also vom Aussehen her, das war so, ja, so der George Clooney der damaligen Zeit. So hätte man ihn wahrscheinlich beschrieben, Abu Lahab. Und deswegen hat man ihm auch diesen Namen gegeben, Abu Lahab, der Vater der lodernden Flamme. Vater nicht im wörtlichen Sinne, man hat damals Menschen einfach Abu nach einer Sache genannt, wofür sie berühmt waren. Bekanntestes Beispiel ist wahrscheinlich Abu Huraira. Das heißt wörtlich Vater der Kätzchen, aber er war einfach jemand, der hat immer mit Katzen gespielt. Meine Frau hat tatsächlich mir schon mal den Namen gegeben, weil ich auch immer, wenn ich Katzen auf der Straße sehe, ich kann nicht dran vorbeigehen. Also ich muss immer hingehen und mit denen spielen, egal ob die, keine Ahnung, krank sind oder was, ich kann nicht an denen vorbeigehen. Aber deswegen hat man ja Abu Huraira genannt. Wenn man ihn getroffen hat, waren immer Katzen bei ihm. Und so auch Abu Lahab. Er war bekannt für seine schöne Gestalt. Aber nicht nur das. Abu Lahab zählte zu der Führungsriege der Quraysh. Die Quraysh waren ja damals von Makkah regiert und er zählte zu Upper Class, zur Herrscherriege. Er war tatsächlich der Schatzmeister von Makkah, verantwortlich für die Verteilung des Geldes. Deswegen war er auch sehr reich, hatte sehr, sehr viel Geld besessen und stammte darüber hinaus noch aus einer sehr vornehmen Familie. Er stammt ab von Hashim und das war eine der beiden Top-Familien damals in Mekka. Und bei den Arabern war das sowieso so ein Ding, so gute Familie, da hat man immer sehr viel Wert drauf gelegt. Also eigentlich, wenn man sich das so vorstellt, gut aussehend, reich, politischer Einfluss, gute, vornehme Familie, also das ist best of the best. Also mehr kann man sich eigentlich nicht hier wünschen. Und bei seiner Frau war es ähnlich. Seine Frau hieß Urwa, aber sie wurde auch genannt Jamil. Jamil bedeutet schön. Und sie war auch bekannt dafür, dass sie sehr, sehr schön war. Sie war sehr jung und sehr schön, außergewöhnlich hübsch. Und sie war die Schwester von Abu Sufyan. Abu Sufyan, dem Anführer von Makkah, stammte also auch aus einer politisch einflussreichen Familie. Demzufolge war sie auch sehr reich und stammte auch aus der anderen Top-Familie von Umayya. Also das war wirklich eine Kombi damals. Also wenn man sich Abu Lahab und seine Frau vorstellt, das ist wie heute diese Hollywood-Stars, wenn die heiraten. So Bruce Willis hat, ich glaube, Demi Moore mal geheiratet. Beides waren bekannte Schauspieler in Hollywood. Und das waren so die Stars damals. Abu Lahab war ein Star und Jamil, seine Frau, die waren Star. Und das zusammen, puh, das absolute Traumpaar. Jetzt wisst ihr heute die Hollywood-Stars. Das sind doch eigentlich die Leute, zu denen man aufschaut, oder nicht? Alle Leute wollen doch wie die sein. Träumen davon, boah, Beverly Hills Leben mit den Palmen, die sind alle reich und berühmt und keine Ahnung was. Und so war das auch damals mit Abu Lahab und seiner Frau. Das waren sozusagen die Vorbilder der damaligen Gesellschaft. Jetzt beobachtet ihr eine Sache bei den Menschen. Menschen nehmen sich nur in Ausnahmefällen Vorbilder, weil sie moralisch vorbildlich sind. Die meisten Menschen nehmen sich halt genau diesen Typ als Vorbild. Reich, berühmt, politischer Einfluss, wow, so möchte ich auch einmal sein. Das sind die allermeisten Vorbilder. Und ich sage, Menschen sind so. Ich sage nicht nur Muslime oder Nicht-Muslime, Menschen im Allgemeinen. Ich beobachte denselben Trend auch bei uns Muslimen. Damals, dieses Paar, die waren eigentlich von ihrem Charakter her sehr, sehr übel. Wir haben schon vor ein paar Wochen über Surat al-Kawthar gesprochen, über eine Begebenheit mit Abu Lahab. Er war ja der Onkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und dazu noch sein Nachbar. Und als er hört, dass der Sohn des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, rennt er auf die Straße und jubelt. Wow, er rennt sofort zu seinen Kollegen von den Quraysh, wie eine schöne Neuigkeit. Wisst ihr, was ich euch sagen muss? Mohammeds Sohn ist gestorben, seine Nachkommenschaft, sein Name ist abgeschnitten und so weiter. Und hat gejubelt und geschrien. Und du wirst denken, welcher Typ ist so drauf? Also wer handelt so? Trotzdem waren das die damaligen Stars in der Szene. Und wenn Leute nach Mekka kamen und sie wollten dem Propheten Mohammed oder das dem zuhören, der Typ war echt so drauf, der ist zu den einzelnen Leuten hingegangen und hat denen gesagt, ey, geht nicht zu dem Typen. Hört ihm nicht zu, geht weg, das ist ein Lügner, der ist so eine nach dem anderen. Also was für ein Aufwand der betrieben hat, nur damit nicht jemand dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuhört. Manchmal ist er hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelaufen und hat ihn mit Steinen geworfen. Also kindisch denkt man manchmal. Kindisch, ein erwachsener Mann, aber verhält sich wirklich total albern. Aber ein Star in der damaligen Szene. Und einmal in der Frühzeit des Islam befiehlt Allah dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diese Botschaft öffentlich zu verkünden. Er soll nicht mehr so in seinem Freundeskreis, engster Familie schauen, sondern einmal zu den Menschen sprechen. Was macht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er geht damals auf den Hügel Safa. Wer schon mal zu Umrah gewesen ist, der kennt diesen Hügel. Das ist einer der Riten der Umrah, dass man zwischen zwei Hügeln läuft, einer von denen ist Safa. Und damals sind die Araber auf diesen Hügel gestiegen und die haben das gemacht, wenn es irgendeine katastrophale Neuigkeit gab. Irgendeinen schlimmen Notfall, so Breaking News auf CNN. Wenn jemand dahin gestiegen ist und hatte Breaking News zu verkünden, dann ist er da oben auf dem Hügel. Damals die Araber, die haben das so gemacht, die haben noch ihre Klamotten ausgezogen, weil das mehr Aufsehen erregt. Also er stand nackt auf dem Hügel und er hat geschrien, ja Sabaha, Ja, Sabaha ist ein Ausdruck, Sabaha kommt von Subh, das bedeutet Morgen. Und damals war es so, im Morgen hat man immer damit gerechnet, dass man angegriffen wird. Also wenn ein Angriff zuvorstand, dann hat man das morgens gemacht. Die Krieger haben nachts geschlafen und am nächsten Morgen waren sie fit, ausgeruht und dann hat man einen Angriff gestartet. Und daher kommt dieser Ausdruck, Ya Sabaha. Also wenn jemand auf Safa nackt stand und hat geschrien, Ya Sabaha, dann wusste man, es steht ein Angriff bevor. Und dasselbe hat auch der Prophet Muhammad gemacht, natürlich ohne diesen Teil die Klamotten auszuziehen. Das natürlich nicht. Aber er ist auf den Hügel gestiegen und hat laut gerufen, Ya Sabaha. Das war so ein Ausdruck, es gibt einen Notfall. Und wenn die Leute das gehört haben, auch wenn er noch seine Klamotten anhatte, aber sie wussten, es ist jetzt irgendwas passiert. Der Prophet Muhammad hat tatsächlich damals die Möglichkeiten der Massenkommunikation genutzt, die man hatte. Das war die schnellste Möglichkeit, um alle Leute zu erreichen. Heute ist das vielleicht eher das Internet oder wenn du eine Talkshow hast oder was auch immer. Aber die damalige Möglichkeit, die hat er genutzt. Er steigt auf den Hügel, Ya Sabaha. Und als dann die Leute kamen, einer nach dem anderen, die Führenden der Quraysh, und die Leute, was ist los, was ist los, was ist passiert? Er steht auf diesem Hügel und sagt den Leuten, wenn ich euch jetzt sagen würde, hinter diesem Hügel steht eine Armee, würdet ihr mir das glauben? Und die Leute sagen, natürlich. Natürlich würden wir dir das glauben. Wir haben von dir noch niemals eine Lüge gehört. Wenn er das tatsächlich gesagt hätte, wäre das so wahrscheinlich gewesen eigentlich? Ich meine, kann man sich vorstellen, dass die Quraysh einfach so überfallen werden, obwohl kein Krieg herrscht? Es gibt nichts Bekanntes, keine Fehde mit irgendwelchen arabischen Stämmen oder so. Eigentlich ist alles ruhig und plötzlich, ohne dass man damit rechnet, steht dort eine Armee. Eigentlich nicht. Eigentlich ist das überhaupt nicht. Und vor allen Dingen, dass niemand davon etwas mitbekommt. Also hinter dem Hügel da, hinter Safa, das ist direkt bei Mekka, steht eine Riesenarmee und keiner hat es mitbekommen, außer Muhammad. Eigentlich ist das komisch. Und vor allen Dingen er, der mit Politik eigentlich gar nichts zu tun hatte. Also warum sollte ausgerechnet er wissen, dass hier eine Armee hinter dem Hügel wartet? Eigentlich war das sehr komisch, sehr unerwartet. Aber die Leute damals, sie wussten, der Prophet Muhammad, er würde so etwas niemals einfach so sagen. Niemals. Sie wussten von ihm, das haben sie ihm auch geantwortet, wir haben von dir noch niemals eine Lüge gehört. Deswegen, sie hätten ihm eigentlich alles geglaubt. Ich kann mich an einen Scheich erinnern, der wurde einmal gefragt, was glaubt ihr, oder was glaubt er, was der Prophet Muhammad heute zuerst tun würde, wenn er in diese Gesellschaft käme. Er würde jetzt heute nach Deutschland im 21. Jahrhundert kommen. Was würde er machen? Und der Scheich hat geantwortet, ich glaube, das Erste, was er machen würde, ist, er würde seine Glaubwürdigkeit unter den Menschen herstellen. Er würde dafür sorgen, dass die Menschen ihm glauben. Wenn sie ihn nicht kennen, ihn nicht vertrauenswürdig finden, sie würden niemals von ihm eine Botschaft akzeptieren. Das ist das Erste, was er machen würde. Wir selber sind ja nicht anders. Wenn wir durch den Park gehen und auf der Bank, da liegt so ein, keine Ahnung, ein obdachloser Penner, heruntergekommen, 3 Wochen nicht geduscht, in irgendwelchen Klamotten. Und er würde dich ansprechen und würde sagen, ey Junge, ich habe den super Aktientipp für dich. Super Tipp. Ja, wer würde das glauben? Wer würde so etwas von ihm glauben? Vielleicht hat er ja tatsächlich einen super Tipp. Das kann ja wohl sein. Vielleicht hätte er ja vor 3 Wochen aus der Börse geflogen und hat jetzt 3 Wochen im Park geschlafen oder was auch immer. Es kann ja eine Story dahinter stecken. Aber wenn man ihn so sehen würde, man würde ihn einfach nicht als glaubwürdig einschätzen. Man glaubt ihm das nicht. Und die Menschen sind so. Wisst ihr, ich habe seit ein paar Wochen auf Instagram so eine kleine scherzhafte Auseinandersetzung mit jemandem, der macht Fitnessvideos. Ja, Halalfit heißt er. Und wir sind eigentlich gute Freunde, aber wir betteln uns so ein bisschen. Also ihr müsst euch den Typen anschauen. Ne? Also, so einer ist das. Und der macht Fitnessvideos. Ihm glaubt man das auch. Bei ihm, der bietet auch Coachings an. Wenn du auch einen Fitnesscoach möchtest, du würdest zu ihm hingehen, weil du ihn siehst und sagst, ja, der ist glaubwürdig, der hat's drauf. Weil das schon wirklich so ein Bär ist halt. Ne? Stellt euch mal vor, ich würde Fitnessvideos anbieten. Was meint ihr, wie viele Leute das bei mir buchen würden? Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit ist das A und O. Deswegen sagte der Sheikh, dass der Prophet Muhammad wahrscheinlich zuerst seine Glaubwürdigkeit herstellen würde, damit die Leute ihm überhaupt etwas glauben, wenn er etwas sagt. Jetzt stand der Prophet Muhammad da oben auf dem Hügel und hat natürlich nicht angekündigt, dass eine Armee hier wartet. Er hat den Leuten gesagt, ich bin zu euch geschickt geworden als Warner vor einer schmerzhaften Strafe. Das waren die Breaking News, die er den Menschen damals gebracht hat. Ich bin zu euch geschickt worden als Warner vor einer schmerzhaften Strafe. was er ihnen klar gemacht hat, wenn ihr so weiterlebt wie jetzt. Ihr habt eure 300 Götter da in der Kaaba, ihr betet weiter so und so weiter und so fort. Wenn ihr das so weitermacht, es wartet auf euch eine schmerzhafte Strafe, wenn ihr nicht ganz gewaltig schnell etwas ändert. Das waren die Breaking News des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jetzt haben die Leute ihm das geglaubt, die ganzen Quraysh, die er versammelt hat. Haben die ihm das geglaubt? Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Die meisten Menschen sind einfach weggegangen, weil sie es nicht interessiert hat. Eine Armee und so weiter, ja, das hätte die interessiert, aber sowas, nein. Haben einfach die Schultern gezuckt und sind gegangen. Sein Onkel Abu Lahab war es nicht einfach nur gegangen. Er selber hat sich fürchterlich darüber aufgeregt. Darum versammelst du uns, deswegen verschwendest du unsere Zeit. Tebellak, sagt er zu ihm. Mögest du zugrunde gehen, mögest du vernichtet werden. Tebbel ist ein sehr harter Ausdruck tatsächlich. Zugrunde gehen sollst du dafür, dass du uns hier ein paar Minuten unsere Zeit geraubt hast. Jetzt diese Reaktion ist tatsächlich etwas komisch. Ich meine, er warnt dich vor einer Sache und du kannst es glauben oder auch nicht, dann gehst du einfach wieder nach Hause. Aber mit so einem Hass darauf reagieren, dass du deinem eigenen Neffen wünschst, dass er langsam zugrunde geht, das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Vor allem, er ist sein Onkel. Und nicht nur das. Zwei der Söhne von Abu Lahab waren mit den Töchtern des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verlobt. Also das kommt noch oben drauf. Also was führt zu so einer Reaktion? Und damals war noch gar nicht viel passiert. Die Botschaft war noch nicht weit verbreitet. Es hat noch nicht viele Menschen den Islam angenommen. Es gab noch nicht Badr oder Uhud. Also warum reagiert jemand mit so einem Hass auf diese Botschaft? Vielleicht hätte ihm ja gar keiner mehr geglaubt. Vielleicht hätte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Woche später seine Meinung wieder geändert. Aber trotzdem reagiert er mit so einer Reaktion. Was wir daraus lernen ist, es gibt Menschen, die haben tatsächlich keinen rationalen Grund. Sie hassen dich einfach aufgrund des Islams. Das gibt es tatsächlich. Abu Lahab hat nichts dadurch verloren, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Botschaft verkündet hat. Nichts. Es hätte ihn gar nicht jucken müssen. Überhaupt kein einziges bisschen. Andere Menschen haben den Islam angenommen, damals waren es sehr wenige. Er hat nichts dadurch verloren. Das Ganze hatte keinen rationalen Grund. Was in ihm steckte, war einfach nur ein vollkommen irrationaler Hass. Von allerersten Tag bis zu seinem Tod gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als Antwort auf das, was er dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in diesem Moment gewünscht hat, Tebellak, mögest du zugrunde gehen. Als Antwort darauf hat Allah diese Sura offenbart, Surat al-Masab. Und Allah antwortet ihm darauf, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Das ist der erste Vers. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Zugrunde gehen sollen die Hände von Abu Lahab und er selber ist bereits zugrunde gegangen. Es wird manchmal übersetzt mit, er soll zugrunde gehen, aber eigentlich, was hier steht, ist die Vergangenheit. Er ist bereits zugrunde gegangen. Die Sache ist für ihn erledigt. Abu Lahab, sein Fall, ist abgeschlossen. Tabbat ist tatsächlich ein sehr harter Ausdruck. Tabbat bedeutet, wenn etwas langsam Stück für Stück auseinanderfällt. Das ist eigentlich der Ausdruck von Tabbat. Und das ist hier in einer Form von Dua. Allah sagt das zu Abu Lahab. Tabbat yada. Seine Hände mögen zugrunde gehen und er selber ist bereits zugrunde gegangen. Die Sache ist tatsächlich schon abgeschlossen. Und Allah sagt hier nicht am Anfang, dass Abu Lahab zugrunde gehen soll, sondern interessanterweise seine Hände. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Da gibt es verschiedene Interpretationen. Warum seine beiden Hände? Warum die beiden Hände von Abu Lahab? Tatsächlich ist es so, dass das meiste, was du tust, ist etwas mit deinen Händen. Die meisten Taten, die wir begehen, sind die Taten mit den Händen. Es wird deswegen auch im Koran manchmal als Ausdruck verwendet für all das, was du in deinem Leben machst. Ma kasabat aydihim, also das, was man mit seinen Händen erworben hat. Das sind alle ein Ausdruck für alle deine Taten. Und was Allah sagt, ist nicht nur, dass Abu Lahab zugrunde geht, sondern alles, was er macht, egal was er anstellt, es wird keine Früchte tragen. Weder in dieser Welt, noch in der Welt danach. Das ist ein Ausdruck, tabbat yada abi lahabin. Egal was er anstellt, er kann sich auf den Kopf stellen, im Achteck springen, es wird alles keine Früchte tragen. Er kann sich noch so sehr wünschen, dass du zugrunde gehst. Alles wird vergebens sein. Jetzt ist die Frage, warum hat Allah das dem Propheten Muhammad so früh schon gesagt. Das war noch zu Anfang Zeit des Islams. Es ist noch gar nicht viel passiert. Nicht viel Action in Mekka und Medina. Das ist alles noch Zukunft. Aber Allah sagt über diesen namentlich, dieser eine Typ, alles was er macht, bringt nichts. Der Typ ist verloren. Die Sache für ihn ist abgehakt. Allah sagt das so deutlich direkt. Was Allah dem Propheten Muhammad mitteilt, ist, dass dieser Typ hier, Abu Lahab, er wird niemals ein Problem für dich sein. Er plant zwar viel und er macht viel und er geht dir fürchterlich auf die Nerven, aber er wird nicht ein Problem für dich sein. Wisst ihr, die Sache ist folgende. Wenn du jemanden wie Abu Lahab hast, noch jemanden aus deiner Familie, jemanden, der dir nahe steht, und der geht dir so Tag und Nacht auf den Keks. Es liegt in der Natur des Menschen, dass er sich dagegen wehren möchte. Er geht auf ihn ein. Das ist ganz deutlich auch in der heutigen Zeit. Wisst ihr, jeden Tag kommt ein neues Video über einen Spinner auf YouTube. Er macht irgendwas über den Propheten Muhammad, macht sich lustig darüber, über den Koran und was auch immer. Und die Leute kommen dann zu mir und machen mal ein Video dagegen. XYZ hat etwas über den Propheten Muhammad gesagt, über den Islam gesagt, über dich gesagt, über jenen gesagt, über die Botschaft gesagt, über den Koran. Irgendein verrückter Pfarrer in Amerika will einen Koran verbrennen und die ganze Welt steht plötzlich, boah, was macht der Typ da? Diese Leute hören sowieso niemals auf. Und die gibt es immer. Wir haben 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und du wirst jede Menge Leute wie Abu Lahab darunter finden. Den ganzen Tag haben die Zeit dafür, den Islam zu beschimpfen, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu beschimpfen. Wenn du anfängst, dich mit diesen Leuten zu beschäftigen, du wirst dich mit nichts anderem mehr beschäftigen, außer diese Leute. Für diese Leute ist das kein Problem. Ehrlich gesagt, die wünschen sich das. Welches Problem hatte denn Abu Lahab mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam damals? Sein Problem war es, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Botschaft verkündet in der Gesellschaft. Wenn der Prophet jetzt angefangen hätte, sich mit Abu Lahab zu beschäftigen, womit hätte er sich nicht mehr beschäftigt? Mit der Verbreitung der Botschaft. Und das will er ja erreichen. In den allermeisten Fällen sage ich immer, ignoriert einfach diese Leute. Beschäftigt euch nicht mit denen keine einzige Sekunde. Die haben nichts dabei zu verlieren. Sie haben keine große Agenda, was sie beschäftigt oder was sie antreibt oder was auch immer. Aber wir sind diejenigen, die damit etwas zu verlieren haben. Wenn du in dieser Gesellschaft bist und du möchtest die Botschaft des Islams verbreiten, kümmere dich nicht großartig um diese Leute. Die springen alle rum, lass sie einfach springen. Die härteste Strafe für sie ist tatsächlich, wenn du sie ignorierst. Einfach ignorieren. Die Frau von Abu Lahab, sie hat damals so ein bisschen Poesie gemacht über den Propheten Muhammad. Sie hat ihm so komische Namen gegeben. Sie hat statt Muhammad hat sie Mudammam genannt. Mudammam ist jemand, der so erniedrigt wird, verdammt wird. So als, um sich über seinen Namen lustig zu machen. Sie hat so ein bisschen Poesie, hat sich als Poetin versucht. Mudammaman qalayna, wadinahu abayna, wahukmahu asayna. Wir sind von diesem Erniedrigten schon müde geworden und seine Religion haben wir abgelehnt und seine Herrschaft werden wir immer, oder wir werden uns immer dagegen zur Wehr setzen. So ungefähr könnte man es übersetzen. Das war so ihre Poesie, um sich über ihn lustig zu machen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hätte jetzt hingehen können und er macht Gegenpoesie. Dichtet auch etwas über sie. Aber er ist einfach hingegangen und hat gesagt, Mudammam, Erniedrigter, das ist gar nicht mein Name. Mein Name ist ja Mohammed. Was kümmert mich also das, was die Frau über irgendeinen Typen namens Mudammam sagt? Mich interessiert das überhaupt gar nicht. Das Schlimmste wäre gewesen, wenn der Prophet Muhammad sich auf diese Leute eingelassen hat. Aber tatsächlich hat er sie ignoriert. Das habe ich eben schon gesagt. Abu Lahab und seine Frau, das waren die Stars, Hollywood-Stars in der damaligen Szene. Warum hat man zu diesen Leuten aufgeschaut? Der Grund dafür war im Wesentlichen ihr Geld und ihr Status unter den Leuten. Und im nächsten Vers, das ist allgemein, das gilt auch heute. Die Leute schauen zu Menschen auf, wenn sie Geld haben und einen Status bei den Menschen. Und Allah sagt direkt im nächsten Vers, مَا أَغْنَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبُ. Das, weswegen die Leute zu ihm aufschauen, warum die denken, wow, das ist so ein cooler Typ. Der hat es richtig geschafft, der hat es drauf. Allah sagt direkt, das nützt ihm überhaupt gar nichts. Null. Sein Vermögen und all das, was er erworben hat, alles, was ihn ausmacht, nützt ihm nichts. Tatsächlich ist es auch dazu da, um die Leute aus ihrem Traum zu reißen. Wisst ihr, Abu Lahab ist der einzige Gegner des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den Allah namentlich im Koran erwähnt. Kein anderen. Es gibt Leute, die umschrieben werden. Allah erwähnt ihre Eigenschaften und man weiß, wer damit gemeint ist. Aber er ist der Einzige, der namentlich erwähnt wird. Abu Lahab, der Typ hat es vermasselt. Ihr müsst euch die Leute in der damaligen Zeit vorstellen. Und dagegen sind auch Muslime nicht immun. Du siehst solche Typen wie Abu Lahab und wow, das ist wirklich einer, der hat es geschafft. Und um dir diese Idee aus dem Kopf zu nehmen, aus dem Herzen tatsächlich mehr, erwähnt Allah ihn namentlich. Dieser Typ hier, der Typ Abu Lahab, zu dem ihr alle so aufschaut, von dem ihr alle so viel haltet, dieser eine Typ, garantiert und ohne jeden Zweifel, hat er es vermasselt. Der Typ hat es vermasselt. Kümmert euch nicht um ihn, schaut doch nicht auf ihn auf. Heutzutage ist es tatsächlich nur sehr viel gefährlicher. Wisst ihr, die Menschen neigen ja dazu, sich komische Vögel als Vorbilder zu nehmen. Allen voran jetzt heute mit den sozialen Medien. Und wenn ihr auch mal schaut, zu wem die Leute aufschauen, inklusive der Muslime, ich sage nicht nur die Nicht-Muslime, inklusive der Muslime. Ganz, ganz oft sind das Leute, von denen man glaubt, die haben es geschafft, aber moralisch absolut zweifelhaft. Wisst ihr, es gibt einige Rapper da draußen mit den übelsten Texten. Wirklich richtig üble Texte. Ich meine das nicht mal allgemein über Rapper, wenn er irgendwas, das ist ein Thema für sich. Aber ich sag mal, diese richtig unterste Gangster-Bitch-Szene. Also wirklich unterste. Ich weiß, wovon ich rede, bevor ich Muslim wurde, habe ich das rauf und runter gehört. Meine armen Eltern, die haben also viel damals mitgemacht. Volle Lautstärke bei mir im Zimmer. Also es ist wirklich moralisch eine Schublade, die man nicht mehr beschreiben kann. Aber deren Follower, das sind nicht nur die Nicht-Muslime. Absolut nicht. Sehr, sehr viele von unseren Leuten. Und das Problem ist, wenn man zu diesen Leuten einmal aufschaut, du findest das cool, was die machen. Du identifizierst dich damit. Du möchtest vielleicht auch irgendwann mal so werden. Und diese ganzen Botschaften, die durch diese Texte vermittelt werden, absolut übel. Man ist dagegen nicht gefeit. Dagegen kann man sich nur schwer zur Wehr setzen. Deswegen, wenn Allah mal einen Namen im Koran erwähnt, wie Abu Lahab, es geht niemals nur um diesen Typen an sich. Da stecken immer Sachen drin für uns heute. Wir laufen selber Gefahr, dass wir uns Leute wie Abu Lahab zu Vorbildern nehmen und Allah sagt ausdrücklich, die Leute, zu denen ihr aufschaut, von denen ihr glaubt, die haben es geschafft, ganz viele davon, übelste Schublade und garantiert vermasselt. Wie kann man es jetzt noch garantiert vermasseln? Es ist ja nicht nur, dass seine Hände zugrunde gehen und er selber und alles zugrunde geworden ist. Allah beschreibt das. Sayasla nara dhata lahab. Er wird in einem flammenden Feuer brennen. Das Feuer im Koran hat tatsächlich sehr viele verschiedene Bezeichnungen. Es wird manchmal Jahannam genannt, es wird manchmal auch einfach nur Feuer genannt. Viele Bezeichnungen. Hier ist eine interessante. Sayasla nara dhata lahab. Er wird in einem Feuer brennen von einer lodernden Flamme. Werte Lahab. Ihr erinnert euch, zu Anfang habe ich gesagt, sein Name Abu Lahab kommt von Lahab, von einer lodernden Flamme. Damals haben die Araber das als sehr schön empfunden, deswegen hat man ihn so genannt, Abu Lahab. Allah bezeichnet hier das Feuer, in dem er brennen wird, als Lahab. Naran Werte Lahab. Ein Feuer von lodernder Flamme. Angelehnt an seinen Namen, ist tatsächlich eine sehr außergewöhnliche Bezeichnung für Jahannam im Koran. Tatsächlich so, als wenn er Jahannam nach Abu Lahab selber benannt hätte. Aber eigentlich ist es umgekehrt. Abu Lahab wurde nach diesem Feuer benannt. Abu Lahab ist der einzige Gegner des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der im Koran erwähnt wird. Und er wird mit seinem Titel erwähnt, Abu Lahab, der Vater der lodernden Flamme. Die Araber haben ihm diesen Namen gegeben, weil sie die lodernde Flamme mit Schönem verbunden haben. Allah hat seinen Namen für alle Ewigkeit im Koran festgehalten. Denn er wird für alle Ewigkeit Abu Lahab sein. Aber nicht Abu Lahab im Sinne von der Vater der schönen, lodernden Flamme, wie die Araber das verstanden haben, sondern als Vater der lodernden Flamme, in der er selber brennen wird. Ein sehr, sehr schönes Wortspiel im Koran. Er wird immer Abu Lahab sein. Und noch dazu, wisst ihr, wie oft diese Sura gelesen wird? Es ist eine kurze Sura, die meisten kennen sie auswendig und ich glaube, jeden Tag wird sie auf der ganzen Welt irgendwo gelesen. Es wird wahrscheinlich kein Gebet geben. Dadurch, dass Allah ihn im Koran erwähnt hat, hat er für eine bestimmte Person bei ihr dafür gesorgt, dass sie bis auf alle Ewigkeit jeden Tag verflucht wird. Was für eine harte Strafe für diesen Gegner des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatsächlich ist er die Ausnahme. Aber er war jemand von hinterlistigem Charakter und sehr, sehr feindlich gegenüber dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Sura selber hat noch dazu eine ganz andere interessante Eigenschaft. Die Sura selber ist ja eine Prophezeiung. In der Sura wird gesagt, Abu Lahab ist derjenige, er hat es vermasselt. Und am Tag der Auferstehung wird er garantiert nach Jahannam gehen. Ich habe eben schon gesagt, die Sura wurde sehr, sehr früh offenbart. Also vielleicht im Jahre so 3 oder 4 des Prophetentums. Relativ zu Anfang der Botschaft sagt Allah, diese eine Person, die schafft es nicht. Jetzt, wenn wir die Geschichte mal so rückblickend betrachten, haben nicht sehr, sehr viele Gegner des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Islam am Ende angenommen? Sehr viele, sehr viele. Tatsächlich der Führer von Makkah, Abu Sufyan, er hat gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Krieg geführt und er hat den Islam angenommen. Umar ibn Khattab, er war schon auf dem Weg, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu töten. Und am selben Tag hat er den Islam angenommen. Sehr viele Gegner des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben am Ende doch noch den Islam angenommen. Insofern ist es doch interessant, dass man einen von denen namentlich festhält und sagt, derjenige, er wird niemals den Islam annehmen, er wird sich nicht retten dadurch. Eigentlich ist das doch ein sehr, sehr großes Risiko. Abu Lahab ist sehr viel später erst gestorben. 12 Jahre später ungefähr. Es war kurz vor der Schlacht von Badr, dass Abu Lahab gestorben ist. In all der Zeit hätte es doch passieren können, dass Abu Lahab sich einfach mal einen Spaß macht. Oder um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ärgern, doch den Islam annimmt. Hätte er ja machen können. Wenn er das getan hätte, hätte er tatsächlich diese Sura widerlegt. Das Interessante ist aber, dass Allah er wusste natürlich, dass er niemals den Islam annehmen wird. Auch nicht zum Spaß. Es hätte auch passieren können, dass er es aus Aufrichtigkeit macht. Wie Umar ibn Khattab. Er war ein Gegner des Islams, hört etwas vom Koran und nimmt den Islam an. Das hätte ja auch mit Abu Lahab passieren können. Er hätte ja seine Meinung ändern können. Diese Sura ist aus menschlicher Sicht ein gewaltiges Risiko. Denn du hast jetzt etwas in deinem heiligen Buch. Quasi ein, wie soll ich sagen, eine Prophezeiung für die Zukunft, die sich innerhalb der nächsten Jahre noch als falsch hätte herausstellen können. Normalerweise würde niemand ein solches Risiko auf sich nehmen, das in sein Buch zu schreiben. Was ein Zeichen dafür ist, dass dieses Buch nicht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam stammt. Nochmal, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mal so, ich hoffe nicht, dass ihr das lest, eigentlich soll man das nicht lesen, aber früher habe ich auch manchmal diese Horoskope gelesen. So diese, wenn du Sternzeichen Fisch bist, dann wird morgen eine große Überraschung passieren oder keine Ahnung was. Die schreiben halt irgendwelchen Unsinn daran. Diese Sachen sind immer extrem schwammig formuliert. Das passt immer. Alles, was du da liest, das passt immer. Nächsten Monat müsst ihr aufpassen, es könnte sich was Schönes ergeben. Gibt es einen von den 12 Monaten, wo das nicht richtig ist? Aufpassen in der Ehe. Aufpassen in der Ehe, damit nichts Schlimmes passiert. Ja, das gilt für alle 12 Monate. Und so ist das alles formuliert. Also das passt irgendwie immer. Aber keiner sagt dir, nächsten Samstag werden die Lottozahlen 3, 17, 21. Keiner sagt sowas. Denn am nächsten Samstag schon könnte sich das als falsch herausstellen. Eine exakte Voraussage macht niemand. Niemand macht das. Hier hast du eine sehr präzise. Einen Namen und es wird gesagt, was er nicht machen wird. Ein sehr großes Risiko. Es gibt eine andere davon. Am Anfang von Surat Ar-Rum sagt Allah, es ist offenbart worden nach einer Schlacht, die Römer verloren haben. Und Allah offenbart hier dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre werden die Römer wieder siegreich sein. Perser und Römer haben gegeneinander gekämpft, die Römer haben verloren und die Quraysh haben sich gefreut. Die Römer, das waren Christen, Anhänger von Propheten und Buch, die haben jetzt verloren, sehr schön, das hat sie gefreut. Und Allah sagt, passt mal auf, innerhalb der nächsten 10 Jahre werden die Römer zurückschlagen und die Perser besiegen. Er sagt speziell, innerhalb von maximal 10 Jahren, fi bid'i sinin, das ist ein Ausdruck von maximal 10 Jahren, mehr nicht. Und Abu Bakr hat damals mit den Quraysh gewettet. Er hat ihnen eine Wette vorgeschlagen, die Römer, ihr lacht jetzt darüber, dass sie verloren haben, aber innerhalb der nächsten 10 Jahre werden sie gewinnen. Und die Quraysh haben sich darauf eingelassen. Die haben Geld gesetzt und Abu Bakr hat gewonnen. Weil natürlich innerhalb der nächsten 10 Jahre die Römer gewonnen haben. Jetzt ist die Frage, wieso durfte er damals wetten? Normalerweise wetten um Geld ist ja bei uns gar nicht erlaubt. Es gibt 2 Interpretationen dazu. Die einen sagen, damals in der Frühzeit des Islams war es noch nicht verboten, um Geld zu wetten. Das ist die eine. Die zweite Möglichkeit. Wenn Allah eine Sache offenbart, ist das keine Wette auf eine unbekannte Zukunft. Die Sache wird sicher passieren. Wenn Allah eine Sache sagt, Es spielt keine Rolle, ob das Zukunft oder Vergangenheit ist, ist alles völlig egal. Die Sache wird auf jeden Fall eintreffen. Hier haben wir es mit einer ähnlichen Prophezeiung zu tun. Abu Lahab hat bis zu seinem Tod nicht den Islam angenommen. Und tatsächlich ist er sehr, sehr langsam zugrunde gegangen. Er ist kurz vor der Schlacht von Badr gestorben, hat eine sehr schlimme Krankheit bekommen, dass sein Körper so aufgeschwollen ist. Niemand mochte ihn mehr anfassen. Niemand wollte zu ihm hingehen, auch seine eigene Familie nicht. Und als er schon gestorben war, wollte ihn auch niemand waschen, weil er so unansehnlich geworden ist. Tatsächlich musste seine Familie, die haben sich von Abessinien, das waren damals so die schwarze Unterklasse der Bevölkerung, die haben welche davon engagiert, hier packt euch mal den Typen und wascht den mal und schmeißt ihn in ein Loch. So ist er am Ende sogar gestorben. Tabbat yada, langsam zugrunde gehen. Sayafu anaran dhata lahab, er wird in einem Feuer von einer lodernden Flamme brennen. Wamra'atuhu hammalatal hatab, und ebenso seine Ehefrau, die Brennholzträgerin. Imam al-Shafi'i hatte einen interessanten Kommentar zu diesem Vers. Imra'a ist ein Ausdruck tatsächlich für eine Ehefrau, wenn du eine Frau geheiratet hast. Abu Lahab und seine Frau waren ja keine Muslime und sind es auch niemals geworden. Es waren Götzendiener und sind auch als Götzendiener gestorben. Imam al-Shafi'i kommentierte diesen Vers und sagte, Allah bezeichnet die Frau von Abu Lahab als seine rechtmäßige Ehefrau. Und er hat daraus geschlossen, wenn diese Leute vor dem Islam auf ihre Götzendiener-Tradition geheiratet haben, so wie es damals in der Gesellschaft üblich war, dann ist diese Ehe anerkannt. Denn sonst hätte Allah sie nicht als seine Ehefrau bezeichnet. Das war ein interessanter Kommentar von Imam al-Shafi'i, der eigentlich, oder man liest ihn nicht so, wenn man diese Sura liest. Aber die Gelehrten damals haben sehr, sehr viele Rechtsurteile aus dem Koran abgeleitet. Erstmal war der Koran die Basis und dann der Hadith. Und man liest das eigentlich überhaupt nicht, wenn man liest einfach seine Frau. Aber so haben diese Menschen sich damals Gedanken darüber gemacht. Seine Frau, die Brennholzträgerin, sie wird ebenso zugrunde gehen. Seine Frau wird als Hammalat al-Hatab, Brennholzträgerin. Hammala ist ein Ausdruck, er wird verwendet, wenn du eine Sache wie als deinen Beruf machst. Hammala, diese Form im Arabischen. Chabaz ist ein Bäcker, weil er den ganzen Tag mit Brot zu tun hat. Es kommt von Chubs, Brot. Und wenn du den ganzen Tag mit Brot zu tun hast, bist du Chabaz. Oder wenn du den ganzen Tag Schiffe baust, Qallaf. Und wenn du den ganzen Tag nichts anderes machst als tragen, dann bist du Hammal. Oder auch die weibliche Form Hammala. Als wenn sie nichts anderes zu tun hat. Du kannst diesen Vers auf zwei Arten interpretieren. Zum einen, die beiden sind irgendwann im Feuer und seine Frau ist diejenige, die Brennholz für ihn trägt. Zweite Möglichkeit, was sorgt dafür, dass dein Feuer in Jahannam schneller brennt oder dass deine Strafe angefacht wird in Jahannam? Es sind deine Sünden, oder nicht? Seine Frau ist diejenige, die ihren Ehemann Abu Lahab immer zu immer mehr Sünden angetrieben hat. Und das sorgt dafür, dass sein Feuer in Jahannam angefacht wird. Seine Frau war tatsächlich genauso übel wie er selber. Du hast im Koran vier verschiedene Arten von Frauen und ihrem Wali. Ehemann oder Vater oder jemand, der sich um die Frau kümmert. Vier Arten von Frauen. Die beste Art ist eine gute Frau mit einem guten Wali. Wali muss nicht Ehemann sein, es kann auch ihr Vater sein, wenn sie nicht verheiratet ist, oder jemand, der sich um sie kümmert. Eine gute Frau und ein guter Wali, das ist tatsächlich Maryam. Maryam selber war ein Musterbeispiel von einer Frau und wer sich um sie gekümmert hat, war Zakaria, ein Prophet. Beste Kombination. Manchmal hast du auch eine gute Frau und ihr Wali ist die absolute Katastrophe. Beispiel dafür ist Asia, die Frau des Pharao. Sie selber war gut, eine Frau des Paradieses. Aber der Mann, der Pharao, Firaun, war natürlich die absolut übelste Katastrophe. Manchmal hast du auch eine Katastrophe als Frau, aber ihr Wali, der Ehemann, ein Musterbeispiel. Beispiele dafür sind die Frauen von Lot, dem Propheten Nuh. Die Ehefrauen von ihnen haben die Botschaft nicht akzeptiert. Und sie selber waren Propheten. Manchmal hast du auch die Kombi, dass die Frau die Katastrophe ist und ihr Wali ist die Katastrophe. Und das kommt hier zusammen bei Abu Lahab und seiner Frau. Seine Frau Jamil, übelster Charakter schlechthin. Und der Mann, den sie bekommen hat, ist auch der übelste Charakter schlechthin. Wisst ihr, was ich oft gefragt werde? Ich kriege fast jeden Sonntag Fragen, wen ich heiraten soll. Und dann fragen die Leute mich alles Mögliche. Darf ich jemanden heiraten? Darf ich eine Christin heiraten? Darf ich eine Schiitin heiraten? Darf ich jemanden XYZ heiraten? Oder was auch immer. Ganz, ganz, ganz häufig gefragt. Ich beantworte diese Fragen nie mit, das ist erlaubt oder nicht erlaubt. Halal oder haram. Tatsächlich kümmert es mich überhaupt gar nicht. Nicht kümmern nicht ist der falsche Ausdruck. Ich bin auch gar nicht qualifiziert, diese Sache so rechtlich zu betrachten. Ich sage jeden Sonntag dazu, stellt mir keine Fragen, halal oder haram. Ich beantworte sowas auch nicht. Aber ich gebe den Leuten immer einen Rat. Wenn ihr euch eine Ehefrau sucht, sucht euch keine Hammalatul Hatab. Eine Frau, die für euch in Jahannam Brennholz trägt. Sucht euch nicht so eine Ehefrau. Ihr glaubt nicht, wie viel davon abhängt, von der Ehefrau, die du heiratest. Allen voran in der hiesigen Gesellschaft. Wir haben sowieso eine Gesellschaft, die den ganzen Tag uns versucht, ins Negative zu ziehen. Wir leben hier in einer Gesellschaft, wo ganz komische Moralvorstellungen vorherrschen. Das ist die Wahrheit. Wenn du jetzt eine Frau hast, die nicht mit dir an einem Strang zieht, in dieselbe Richtung, dann musst du selber Angst haben, dass sie nicht tatsächlich für dich Brennholz sammelt in Jahannam. Die Frage ist nie, ist das erlaubt oder ist es verboten? Selbst wenn es erlaubt ist, lass es von mir jetzt erlaubt sein, das bedeutet nicht, dass es empfohlen ist. Die Frau hier, die Frau, wird als diejenige bezeichnet, die Brennholz gesammelt hat für ihren Mann. Der Mann war sowieso schon übelster und unterster Charakter, aber seine Frau hat das Ganze noch verschlimmert. Sucht euch nicht Hammalatul Hatab, keine Brennholzträgerin. Fi jidiha hablum mim masad. Um ihren Hals trägt sie einen Strick aus Palmfasern. Jid, dieser Ausdruck für Hals, ist nicht nur Hals, das ist so der Teil unter dem Kinn. Tatsächlich so ein bisschen von der Brust ist noch, zählt noch mit dazu. Bei der Frau könnte man auch sagen, das ist ein Teil vom Dekolleté. Dieser Ausschnitt halt. Der zählt noch mit zu diesem Ausdruck Jid. Es ist nicht nur dieser Ausdruck. Und Allah sagt hier, um diesen Hals wird sie so ein dickes Seil tragen, was man aus Palmfasern, aus so dünnen Ästen so gewoben hat. Ich weiß nicht, wenn ihr hier zur Grundschule gegangen seid, da waren immer so in der Sporthalle so Seile, die bis zur Decke gehen, wo man hochklettern musste. Also hier ist das in jeder Grundschule, glaube ich. So eine Art von Seil kann man sich darunter vorstellen, das wird um ihren Hals gelegt. Und gleichzeitig ist es eine extra Demütigung für sie selber und für Abu Lahab. Für Abu Lahab selbst auch. Das ist tatsächlich eine Art, wenn du jemandem so ein Seil um den Hals legst und du kannst ihn daran ziehen, früher hat man so Gefangene oder Sklaven, hat man so in irgendeine beliebige Richtung gezogen. Und wenn du dir vorstellst, ist es deine eigene Ehefrau, für sie selber und für den Mann, ist es eine Demütigung. Und es war ein Ausdruck speziell für sie. Die Frau von Abu Lahab, sie hat einmal zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi gesagt, das, was ich hier trage, die war damals sehr reich und das, was sie um den Hals getragen hat, das war so diese Gold- und Juwelenkette. So eine schöne Kette hat sie hier um den Hals getragen. Sie hat zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, das hier, was ich hier um den Hals trage, ich mache das Ganze zu Geld, das, was ich um den Hals trage, werde ich gegen dich und deine Botschaft einsetzen. Egal, was es kostet, nichts ist mir zu teuer, ich werde das alles gegen dich und deine Botschaft einsetzen. Und Allah antwortet ihr darauf, das ist, was du im Jenseits um deinen Hals tragen wirst. Ein Seil, wodurch du durch Jahannam gezogen werden kannst. Ja. Und Allah hat tatsächlich in dieser Sura die Bestrafung für die beiden Typen angepasst. Abu Lahab selber war der Vater der lodernden Flamme. Und er sagt über ihn, er wird am Ende in einer lodernden Flamme, in einem Feuer von einer lodernden Flamme brennen. Und seine Frau war diejenige, die sagte, das, was ich um den Hals trage, werde ich gegen dich und deine Botschaft einsetzen. Und Allah setzt es im Jenseits gegen sie ein. Das, was du um deinen Hals trägst, wird tatsächlich gegen dich eingesetzt. Eine interessante Randbemerkung. Ihr werdet im Koran feststellen, dass es im ganzen Koran nur einen einzigen Frauennamen gibt, der erwähnt wird. Männernamen gibt es unendlich viele. Nein, unendlich natürlich nicht, aber sehr, sehr viele. Aber es gibt nur eine Frau, die Namen nicht erwähnt. Welche ist das? Maryam. Es kommen andere Frauen vor. Die Frauen des Propheten Lut und Nuh zum Beispiel haben wir schon erwähnt. Es wird über sie im Koran. Die Frau von Adam auch. man ahnt heute, oder wir haben aus anderen Überlieferungen, wie sie heißt, Hawa, aber ihr Name selber ist im Koran nicht erwähnt. Ja, da muss gut anta wa zawjukal janna. Du und deine Frau, ihr wohnt im Paradies. Dasselbe auch hier über die Frau von Abu Lahab. Es wird nur halt seine Frau erwähnt, aber namentlich wird das nicht gemacht. In der arabischen Kultur war es damals tatsächlich, also es war eine Art von Aib. Man hat das aus Schamhaftigkeit nicht gemacht, die andere Frau oder die Frau eines anderen Mannes namentlich zu erwähnen. Deswegen ist das noch heute in der arabischen Kultur durchaus üblich, wenn du nach der Frau eines anderen fragen willst, dann fragst du nicht nach deiner Frau. Namentlich schon mal gar nicht. Du fragst auch nicht, wie geht es der Frau, sondern man fragt, wie geht es der Familie. Selbst wenn die keine Kinder oder Söhne haben, man fragt aber, wie geht es der Familie, heißt im Ende, wie geht es der Frau, aber man erwähnt das Ganze nicht. Das war so ein Ding in der arabischen Kultur. Und die einzige Frau, die namentlich im Koran tatsächlich erwähnt wird, ist Maryam. Maryam ist auch die Frau, die zumindest, haben wir keine Überlieferung darüber, die nicht verheiratet war. Sie hatte keinen Ehemann. Aber normalerweise für einen Ehemann war das damals, es war komisch, wenn eine Frau verheiratet ist, dass man ihren Namen erwähnt. Was lernen wir jetzt aus dieser Sura? Abu Lahab und seine Frau, zumindest Abu Lahab, sagen wir, gehörte ja zur Familie des Propheten Muhammad. Und tatsächlich war er der übelste Feind dieser Botschaft. Keiner war tatsächlich so schlimm wie er. Und die bittere Wahrheit ist, wir erleben sowas auch heutzutage manchmal. Was ganz, ganz komisch ist. Und ich kann das auch irgendwie nicht so recht erklären. Also ich weiß nicht, was die Leute manchmal dazu antreibt. Selbst wenn du diese Botschaft nicht akzeptierst oder das ist für dich schräg, lass es schräg sein. Wir hatten mal vor langer Zeit eine Versammlung von Schwestern. In der Stadt bei uns in Münster waren sehr, sehr viele neue deutsche Schwestern, also die konvertiert sind. Und die haben einmal ihre Eltern eingeladen, um so ein bisschen so das Ganze zu entspannen. Einige haben sich halt aufgeregt und so. Und hat so ein Treffen, Kennenlernen etc. Und ein Vater hat tatsächlich gesagt, es wäre mir lieber, dass meine Tochter drogenabhängig ist als Muslima. Und ich denke manchmal, was treibt einen Vater zu einer solchen Aussage? Ernsthaft jetzt? So schlimm ist die Sache. So schlimm? Das ist der Vater gewesen. Sie kommt drogenabhängig nach Hause von mir aus. Nur keine Muslime. Aber ohne irgendeinen Grund. Es ist nicht so, dass du sagst, jemand ist Muslim geworden und der ist komisch zu Hause. Es gibt manchmal Typen, die werden komisch. Ich habe im letzten Vortrag mal einen erwähnt, der ist Muslim geworden, ganz am Anfang ein bisschen übertrieben halt. Ne? Der wollte keine normalen Klamotten mehr tragen, ne? Nur noch so Jalabiya. Der wollte bei seinen Eltern nur noch auf dem Boden essen, weil Bodenessen Sunnah ist. So ein Typ, der raubt dir die Nerven. Okay. Der ist auch jetzt nicht mehr so. Das war am Anfang so ein bisschen, ne, Motivation und so weiter. Okay, dann kann man verstehen, wenn man sagt, ey, mir wäre lieber, wenn du kein Muslim bist. Aber die allermeisten sind normale Typen. Und ganz oft haben wir sogar Leute, die sind vorher auf der Straße, Gangster-Leute, nehmen den Islam an, kommen zurück und eigentlich bessere Menschen. Das sieht man sich verschlimmert, das ist ganz, ganz selten der Fall. Aber irgendwas ist dabei, allen voran, was Religion betrifft, was die Leute in dieser Art und Weise manchmal reagieren lässt. Ganz, ganz, ganz komisch. Und manchmal musst du dann tatsächlich sagen, hast du so jemanden wie Abu Lahab zu Hause. Ich habe das auch manchmal selbst aus muslimischen Familien. Ganz komisch aus muslimischen Familien. Du hast eine Familie, die hat ihr ganzes Leben nichts mit der Religion zu tun. Jetzt hast du den Jungen, den Sohn, Tochter spielt auch keine Rolle. Irgendwann entdeckt er die Religion, kommt dahin zurück, praktiziert, geht zur Moschee. Wisst ihr, was das Bittere ist? Die Eltern flippen manchmal aus. Ich kann dieses ganze Gerede von den Mädchen, die von ihren Eltern zum Kopftuch gezogen werden, nicht mehr hören. Wisst ihr, wie oft ich den umgekehrten Fall schon gehört habe? Das Mädchen ist mit 16 Jahren zur Religion zurückgekommen, sie fängt an, Kopftuch zu tragen und die Eltern laufen amok deswegen. Das sind die Fälle, die sind so endlos verbreitet hier in der Gesellschaft. So endlos verbreitet. Wenn du schon selber die Religion nicht praktizierst, aber was stört dich daran, wenn deine Kinder das Ganze praktizieren? Das ist doch nicht normal. Die Eltern kannst du dir nicht aussuchen. Die Eltern sind deine Eltern. Es werden auch immer deine Eltern bleiben. Und es ist sehr schwer, sich komplett zu denen, von den Eltern zu entfernen. Emotional ist das schwer. Und auch wissen wir von unserer Religion her, dass man den Kontakt wahren soll. Man muss die Eltern ehren. Also sie haben einen Sonderstatus wie keine anderen. Eltern kannst du dir nicht aussuchen. Es werden immer deine Eltern bleiben. Aber deine Ehefrau kannst du dir aussuchen. Das ist allein deine Sache. Und die Ehefrau, die du suchst, wenn du eine suchst, such dir eine Frau, die du schön findest, aber such dir vor allen Dingen eine, die nicht Hammalatul Hatab ist. Sie ist nicht eine, die für dich das Brennholz nach Jahannam trägt. Barakallahu li wa lakum. Wa tazakum wa khairan. Ala asmi istima'ikum. Alhamdulillah. Wasser.
أضاء له الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى.